palla tagliata, messa fuori, c'è Pirlo, 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 ancora Pirlo, di tocco, tiro!
Una sassata del capitano, mamma mia, una sassata del capitano, questa volta non l'ha potuto!
Serie Amore, der Italian Fußball Podcast mit Mario Rica und Mario Soike.
Grüezi miteinander und hallo, die Serie Amore Abteilung ist wieder da und hängt schwer in den Zeilen. Schon fast so kurz nach müde kommt dumm, würde ich fast sagen. So gehen wir heute rein in das Ding. Ich bin immer noch gechatlaggt vom NFL-Wochenende. Das wird auch mein wöchentliches Brot jetzt werden. Ich konzentriere mich auf American Football in den nächsten Monaten, wenn ihr euch alle die Jubel-Saudis, nee, die Jubel-Kataris anschaut. Oder auch nicht. Und Marius ist auch ein bisschen müde, muss man sagen.
Ja, zwei Konzerte innerhalb von 3 Tagen in Berlin mit zwischendurch hin und wieder zurückfahren, das war auf jeden Fall eine Top-Idee.
Das war gut geplant, ey. Mhm. Das war gut geplant. Na gut. Nee, aber dafür, wie schon letzte Woche, muss ich sagen, ist die Community richtig on fire. Da an dieser Stelle schon mal jetzt herzlichen Dank. Auch der Kollege Adrian Geiler lässt ganz lieb grüßen. Oder beziehungsweise ich sage es einfach, dass er ganz lieb grüßen sagt, lässt, er hat sich auf jeden Fall sehr drüber gewundert, wie stark wir als Community sind und wie viele Leute da abgeliefert haben letzte Woche, weil er hatte das Roma-Spiel kommentiert und wollte sich davor hier mal unsere Folge anhören und hatte irgendwie auf einen Roma-Schwerpunkt gehofft oder eine taktische Analyse und dann habt ihr die Stadionerlebnisse ihm um die Ohren geballert. Da war er sehr erstaunt, aber hat das auch ja, zu schätzen gewusst, muss man mal sagen. Also an dieser Stelle auch da nochmal Kompliment und an der Stelle auch mal gesagt, wirklich ganz viele lieben Nachrichten auch bekommen, nette Nachrichten, tolles Feedback und es läuft aber gerade nicht nur von Müdigkeit und Vorrundenausklang, wenn mal irgendwie mal eine Nachricht liegen bleibt oder ich die nicht direkt beantworte oder was weiß ich, bitte nicht böse sein. Also lesen tue ich immer alles. Es kann halt sein, dass ich dann manchmal nicht direkt antworte und dann vergisst man es wieder und dann kommen 10 Spam-Instagram-DMs dazwischen, die man löschen muss. Also falls ich da mal nicht mich nicht gerührt habe, dann nicht, weil mir die Nachricht nicht gefallen hat, sondern einfach, weil sie mir dann irgendwo wieder durchgerutscht ist. Das sei mal an dieser Stelle zu Beginn der Sendung gesagt. Ansonsten, Communities on Fire. Es wird heute auch wieder viele Serie Amore Stadionerlebnisse geben und glaube ich sogar fast 20 Minuten Serie B-Content auch mit Stadionerlebnissen von 3 Partien. Also da kommt dann auch mal wieder Stefano vielleicht zum Beispiel, liebe Grüße, auf seine Kosten. Sogar ein CFC Genoa-Spiel wurde da besucht und wird drüber berichtet. Also darauf könnt ihr hinten raus freuen. Ansonsten waren ja jetzt auch die Tage nochmal pickepacke voll. Jan, unser Hörer Jan, war bei insgesamt 8 Spielen im Stadion. In den letzten 10 Tagen, glaube ich, hat sogar schon vom vorletzten Wochenende angefangen, Stadionerlebnisse einzusenden. Die haben es jetzt tatsächlich, das wird den Rahmen sprechen, aber trotzdem auch nochmal lieben Dank für deine Mühe. Aber den Jan werdet ihr trotzdem mehrere Male jetzt hören. Der hat nämlich auch sozusagen dann die Aufgabe übernommen, für uns so ein bisschen die englische Woche aufzuarbeiten. Da war er sowohl bei Inter gegen Bologna, da hat er 7 Tore gesehen. Und bei Hellas Juve im Stadion. Ansonsten, Marius, lass mal ganz kurz nochmal, das ist jetzt auch schon, fühlt sich wieder an, als wäre es ein Monat weg, dabei ist es nur eine Woche, uns angucken, was da so passiert ist. Also Udinese wirklich noch aus dem Tritt gekommen, kurz vor WM-Einlauf sozusagen, nur einen Punkt gegen bei Spezia geholt. Cremonese Milan 0-0, fand ich krass bemerkenswert, also nicht, dass ich es gesehen hätte, aber auch ein kleines Zwischentief gehabt, Milan da.
Ja, das passt ein bisschen zu dem, was unser auch sehr wertgeschätzter Community-Mitglied Marc bei Twitter eigentlich jede Woche postet, dass Milan, glaube ich, einfach komplett auf dem Zahnfleisch geht und diese Pause noch dringender nötig hat als wir.
Definitiv. Napoli hat sich da schadlos gehalten, hatte Empoli mit 2-0 geschlagen. Die Roma nur 1-1 bei Sassuolo. Ich glaube, über die Roma können wir nachher vielleicht nochmal 5 Minuten länger drauf verwenden. Wobei können wir auch direkt jetzt machen, weil das Spiel bei Sassuolo war ja dann der erste Auslöser, glaube ich, auch für Mourinho, da tatsächlich einen Spieler direkt anzugreifen, auch wenn er das nicht direkt gemacht hat. Aber wir sind aber wieder auf jeden Fall in der Jose-Time, wo er jetzt attackiert und die Spieler auch wieder ja, in die Pflicht nimmt, um es mal freundlich auszudrücken.
Ja, genau. Das ist beim Sassuolo-Spiel, der eigentlich sogar nur eingewechselte Rick Carstorp, wo er nach dem Spiel gesagt hat, er war mit, glaube ich, mit er hat 16 Spieler eingesetzt, bei 15 war er mit der Arbeitseinstellung zufrieden und der Letzte, den er jetzt nicht nennt, der hat seine Teammitglieder verraten. Ja. Also das ist schon, also das Peak Mourinho auf jeden Fall.
Ja, voll krass. Also und das vorweg hat dann sozusagen beim Spiel gegen Torino war er schon gar nicht mehr im Kader und hat wohl auch schon Italien in den Weihnachtsurlaub mit seiner Familie verlassen. Also ist schon da ist abgereist.
Fährt er nach Katar? Nee, macht er nicht.
Macht er nicht. Also vielleicht als Privatperson.
Es soll ja vorkommen, dass Fan für den englischen Fanmarsch da.
Ja, also es würde passen tatsächlich, auch wenn er Niederländer ist. Aber würde bei den Tommys auch nicht auffallen. Oh, Entschuldigung. Nein, aber es soll ja vorkommen, dass Profifußballer da in den Gefilden auch mal Urlaub machen, ne, wenn keine
WM ist. Ja, hat man schon mal von gehört, ja. Ja, aber genau, er hat ihm nahegelegt, sich einen neuen Verein zu suchen.
Das ist echt krass. Und vor allem war ja Carstorp auch einer, der eigentlich ganz gut reingefunden hat in den letzten Jahren, hatte ich so das Gefühl. Ne?
Voll, also, ja. Ich meine, klar, jetzt haben sie mit Celik einen, der auch diese Position spielen kann, der auch gegen Sassuolo von Anfang an gespielt hat, aber finde ich jetzt bisher noch nicht einfach so massivst abgeliefert hätte.
Ja.
Und ja, im Endeffekt macht man sich damit wieder eine Baustelle auf, dann eben, weil man hat ja auch den Celik geholt, damit man da mal zwei Leute auf der Position hat und Zalewski nicht immer von links nach rechts rumrotieren muss und keine Ahnung, ja, und gut, wenn man, weiß nicht, ob man, wenn man den ihn so vom Hof jagt, ob man da dann auch noch mit einer größeren Ablöse rechnen kann oder muss oder will.
Ja, da hat sich der Sportdirektor gefreut, ne?
Ja.
Ja, gut. Du wirst es beobachten im Transferfenster für uns.
Das glaube ich auch, ja. Und aber dann geht's ja eh schon, dann können wir das hier ja auch live beobachten, weil dann wird ja auch schon wieder gespielt. Ist ja ab 4. Januar geht's ja weiter.
Stimmt. Also die Serie A kommt schnell zum Glück wieder.
Ja. Und dann der zweite, jetzt nach dem Wochenende 1-1 gegen Torino in der letzten Minute auch erst. Danach hat er dann, ohne ihn zu nennen, Tammy Abraham angezählt.
Ja,
also nicht eigentlich stimmt, ist das vielleicht so ein bisschen übertrieben mehr draus gemacht von den Gazetten als aber
wollte ich auch sagen, das ist glaube ich relativ, also ich finde, ich habe jetzt natürlich auch nur die schriftlichen Versionen und das wird dann halt so gedreht, als hätte er Tammy Abraham gemeint, weil die Frage, die davor kam, zielte auf Tammy Abraham ab und was er denkt, dass das jetzt er jetzt halt nicht bei der WM dabei ist. Ja, ob das ihm vielleicht auch so ein bisschen die Motivation gekillt hat. Und ich glaube, dann hat Mourinho, das möchte ich mal zugutehalten, eher so einen Rant auf den modernen Fußball und die Fußballer im Allgemeinen abgelassen. Hat gemeint, was brauchst du bei dem Gehalt oder generell, was brauchst du denn noch für eine externe Motivation? Wurde dann sehr in die Richtung gedreht, als wäre das auf Tammy Abraham bezogen. Ich glaube, das muss man nicht zwingend so sehen. Klar, das waren dann auch natürlich wieder Sachen dabei, wie hier, ich bin old-fashioned und ja, was brauchst du da noch, einen Psychologen oder so? Oder anstrengen musst du dich, arbeiten und dann gute Leistung, schlechte Leistung, dann machst du weiter so. Das war
Jose Günther Köstner.
Ja, genau. Jose Günther Köstner. So könnten wir auch die Folge nennen. Wobei ich den Vorschlag, der aus der Community kam, auch sehr gut fand mit St. Martin.
Ja.
Aber jetzt hat natürlich Sampdoria nicht mal ganz die rote Laterne, sonst wäre das noch besser gewesen. Und das ist ja auch kein Sam-Schwerpunkt, deswegen tue ich mich ein bisschen schwer, vielleicht die Folge so zu nennen, weil das wäre ja dann Etikettenschwindel.
Richtig.
Und Clickbaiten. Ja. Da würden wir die 2000 Hörer in Deutsch von Sam-Fans einfach so dann auch anlügen, ne? Das würde ich natürlich auch nicht. Ja. Gut, aber lass trotzdem noch mal ein bisschen kurz zur englischen Woche zurückhüpfen. denn ich hatte euch versprochen, dass es da auch schon Stadionerlebnisse gibt. Und Jan, der liebe Jan, übernimmt jetzt mal für uns die Berichterstattung vom 6:1 von Inter gegen Bologna.
Liebe Tifosi, ein Spiel der Berichterstattung über das Spiel Inter gegen Bologna. Das war tatsächlich das einzige Spiel, was ich bei mir in meinem Plan vorher gar nicht so eingeplant habe. Eigentlich wollte ich Cremonese gegen Milan gucken, aber da gab es wirklich gar keinerlei Karten mehr im freien Verkauf. Von daher war das für mich ein sehr guter Plan B und die Anzahl an Toren hat mir im Nachhinein auch äußerst recht gegeben. Von daher bin ich sehr happy, dass es so gekommen ist. Über San Siro bzw. Giuseppe Meazza wurde ja schon genug gesagt und geschwärmt hier im Podcast, zu Recht natürlich auch. Von daher brauche ich und werde ich gar nicht so viel über das Stadion selbst verlieren. Was irgendwie auffällig war, auf vielen Ständen vorne, es gibt ja immer diese typischen Stände, wo man sich mit Essen und Trinken ganz gut vergnügen kann, lief recht häufig Cherry Cherry Lady. Ich war halt sehr überrascht, dass da doch, Modern Talking wurde einem doch mal klar. Modern Talking war tatsächlich mal sehr erfolgreich im Ausland. Muss man nicht unbedingt verstehen. Aber bei wem man das ebenso schnell vergisst, wo man aber im Gegensatz zu Dieter Bohlen und Thomas Anders auch das Gefühl hat, dass er auf jeden Fall verdient ist, ist bei Lothar Matthäus. Nämlich Lothar Matthäus konnte man tatsächlich auch vor dem Spiel ein aktuelles Trikot mit seinem Namen unter der Nummer 10 erwerben. Also der ist da immer noch sehr präsent und kleine Anekdote zwischendurch, als ich mal vor Jahren in Bologna gewesen bin im Stadion, kann ich übrigens sehr empfehlen, waren wir danach in der Kneipe und haben uns mit Bologna-Fans unterhalten und sind irgendwie alle möglichen deutschen Fußballer durchgegangen und bei Lothar Matthäus sagte einer, I heard he's a good, ich spreche das nicht weiter aus. Also er hat auch interessanterweise auch ein nettes Image in Italien weiterhin. Ansonsten wurde vor dem Spiel Fabio Ranocchia verabschiedet, verdientermaßen. Da hat er im Laufe der Saison seine Karriere beendet, hat ja nochmal versucht, in Monza Fuß zu fassen, hat aber ja leider verletzungsbedingt auch nicht hingehauen und man hat ja auch gehört, dass er dann nicht mehr den Ehrgeiz und die Motivation hatte, sich da nochmal reinzuarbeiten. Von daher, ja, Gratulation an ihn und ja, er hat natürlich dann ein fantastisches Spiel gesehen. Inter kam ja aus der Derby die Italia-Niederlage, während Bologna irgendwie 4 Spiele hintereinander gewinnen konnte und auch letztes Jahr im San Siro schon gewonnen hat gegen Inter. Das hat man auch zu Spielbeginn gesehen. Bologna war sehr selbstbewusst, direkt in den ersten 10 Minuten 2 gute Chancen von Barrow und Arnautovic. Ja, und dann machen sie tatsächlich auch ein ganz glückliches Tor von Luka Giannis, eben so ein abgefälschtes Ding, was sonst nie reingegangen wäre. Und da hat man schon gedacht, jetzt wird es eine harte Aufgabe für Inter, gerade weil sie bisher in der Saison auch noch kein Spiel gedreht haben. Aber dann kam der Ausgleich relativ schnell, Vorlage von Dumfries, der tatsächlich die ganze Zeit vorher bei jeder Aktion von den Inter-Fans irgendwie ausgepfiffen wurde, also irgendwie kein gutes Standing wohl bei den Fans hat. Und dann macht er die Vorlage zum sehr sehenswerten Tor von Dzeko, der den per Volley einnetzt. Das steht also 1-1 und dann gab es für mich einen Schlüsselmoment, nämlich das Foul vor dem Freistoß zum 2-1. Für mich hat der Schiedsrichter Colombo eindeutig seine Finger mit dem Spiel. Der hat tatsächlich gerade in der ersten Hälfte jede einzelne Situation abgepfiffen. Die kleinste Berührung, super kleinlich gepfiffen, aus meiner Sicht eine absolute Katastrophe. Vorher gab es auch noch eine Situation, wo Acerbi anscheinend gefoult wurde, was eine gute Chance für Bologna gewesen wäre. Und ja, dann pfeift er irgendwie einen Foul ab an Lautaro Martinez, was aus meiner Sicht definitiv kein Foul war. Und man hat es irgendwie schon so in der Luft gespürt. Die Marco netzt ein zum 2-1 und dann scheint irgendwie der Bann gebrochen zu sein. Dann gibt es irgendwie das 3-1 vor der Pause durch Lautaro nach einer Ecke. Und nach der Pause direkt eine Riesenchance wieder von Dzeko, den er nur an die Latte setzt. Ja, dann macht einfach Inter herausragend in der zweiten Halbzeit. Di Marco als Matchwinner trifft dann irgendwie erneut mit einem schönen linken Schlenzer ins Eck. Dann gibt es einen Elfmeter, den Çalhanoğlu verwandelt. Und am Ende darf sich auch noch Robin Gosens nach seiner Einwechslung in die Torschützenliste eintragen. Als er eingewechselt wurde, rief neben mir einer: Wei, Kartoffel. Ja, hat sich wohl gut dran gehalten, hat seine Bude noch gemacht, war sehr bemüht nach seiner Einwechslung. Ja, leider hat es nicht für die WM-Nominierung gereicht, wie wir heute gelernt haben. Was ich super schade finde, weil ich finde, der ein Spielertyp, den wir auf jeden Fall gebrauchen können, gerade auf seiner Position. Aber gut, muss man nicht verstehen. Ja, ansonsten natürlich super Stimmung, 6:1, super viele Tore, sehr hoher Sieg. Bologna hat sich dann auch irgendwie schnell ergeben, kann man sagen. Trotzdem großes Kompliment an die Fans, denn die haben selbst nach dem 1:6 weiterhin nonstop Stimmung gemacht. Also Kompliment an die Bologna-Anhänger, die ja auch in Monza, wo ich sie gesehen habe, auch schon gut Stimmung gemacht haben. Von daher kann man da nur ein Kompliment abgeben. An die Spieler nach dem Spiel muss man sagen, nicht unbedingt.
Jo, danke dafür. Also die Stimme, da könnt ihr euch dran gewöhnen in dieser Folge. Da kommt noch einiges. Sam gerade kurz angesprochen, die hatten dann unter der Woche 0:2 bei Torino verloren. Also ja, können wir einmal ganz kurz, da mir fehlt gerade so ein bisschen die Fantasie, wie sich da Dejan und Co. irgendwie wieder aus dem Schlamassel rausziehen sollen. Die stehen jetzt halt bei 6 Punkten. Auf dem Nicht-Abstiegsplatz sind das damit schon
7.
7 Rückstand.
Ja.
Jetzt lass mich mal kurz gucken, wann ist Dejan gekommen? Sein erstes Spiel war, das 1:1 gegen Bologna. Richtig, da hatten wir doch auch drüber gesprochen mit Thiago Motta.
Stimmt, ja.
Der Punkt, dann ein Sieg, ja, im Oktober bei Cremonese und dann jetzt auch schon wieder 4 Niederlagen am Stück und alle Niederlagen eben auch ohne selbst ein Tor zu erzielen, ne?
6:27 ist das Torverhältnis.
Ey, das ist krass.
Ja.
Das ist krass.
Und also es erinnert mich dann tatsächlich, weil wir den Vergleich ja auch schon bemüht hatten, als er gekommen ist, erinnert es mich immer mehr an Schäfers Zeit beim Stadtrivalen.
Ja,
stimmt. Er hat ja auch, ich glaube, die ersten 2, 3 Spiele auch so unentschieden geholt und man dachte, okay, vielleicht entwickelt er was oder so und dann ging es halt auch noch kompletter da nieder. Also das Einzige, was jetzt eigentlich ist, was noch fehlt, ist, dass irgendwelche Amerikaner Sampdoria kaufen und halt den Laden auf links drehen, so.
Ja. Ja. Also das Einzige wäre vielleicht jetzt tatsächlich, dass dieses so extrem komische frühe Winterpause irgendwas auslöst. Also bei vielen Vereinen. Also das ist ja wirklich was wir dann tatsächlich, was ja irgendwie mal tatsächlich aus sportlicher Sicht dann vielleicht spannend ist an dieser Weltmeisterschaft, dass die irgendwie vielleicht für das ein oder andere Verrückung von Läufen oder vom Neusammeln oder so gibt. Und dann kann man sich halt sogar früher sammeln als sonst in der Winterpause, weil man danach noch mehr Spiele zu spielen hat. Also vielleicht kommt die zum sogenannten richtigen Zeitpunkt, die Weltmeisterschaft. Und das Zuziehen, ne?
Und das total, total.
Gut, ansonsten hat der Atalanta unter der Woche bei Lecce verloren. Das fand ich relativ krass, weil ich dann doch irgendwie das Gefühl hatte, dass Bergamo trotz der Niederlage da davor gegen Napoli eigentlich weiß, was es macht und wie es es machen will. Lazio hat 1:0 gegen Monza gewonnen und dann gab es noch den Auswärtssieg von Juve bei Hellas. Da bleiben wir doch im Tabellenkeller, können wir auch gleich noch ein Wort zu verlieren. Hellas ist nämlich Tabellenletzter mit nur 5 Zählern auf dem Konto. Noch hinter Sampdoria und da ist es irgendwie fast noch verheerender. Jetzt gucke ich mal. 4. September, da haben sie 2:1 gegen Sampdoria gewonnen und danach 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Niederlagen am Stück. 10 Niederlagen am Stück.
Trainereffekt gab es auf jeden Fall nicht.
Definitiv, definitiv. Der ist komplett weg. Der ist komplett weg. Und ja, Jan hat sich das auch angeguckt, dieses Spiel. Darf er direkt weitermachen.
Einen Tag zuvor war ich am San Siro und wurde ja mit 7 Toren tatsächlich sehr verwöhnt. Die Illusion habe ich mir ehrlicherweise nicht gemacht. Einen Tag später bei Hellas gegen Juve. Ja, zum einen Hellas als Tabellenletzter, ja, und eben Juve unter Allegri jetzt nicht gerade die Tormaschine schlechthin. Zudem hat Juve auch in den letzten Jahren immer schwer in Verona getan. Ich erinnere mich an nicht immer sehr gute Ergebnisse. Von daher ging es mir aus der Juve-Brille natürlich in erster Linie um 3 Punkte. Gerade weil alles oben jetzt sehr, sehr eng in der Tabelle ist, nimmt man jetzt mal Napoli außen vor. Daher für mich das Wichtigste, 3 Punkte. So, ein bisschen drumherum, von der Infrastruktur her alles sehr entspannt. Also ich bin mit dem Zug aus Mailand angereist, 1:15 Uhr. Also Kompliment an die Züge auch mal wieder in Italien, das klappt super entspannt. Das Stadion Mercantonio Bentegodi ja, liegt sehr nah an der Stadt, auch jetzt nicht so weit vom Bahnhof entfernt. Man kann also recht gut auf Öffis verzichten, aus meiner Sicht, und zu Fuß dahin latschen. Das ist schon mal sehr entspannt. Gut, Verona selbst als Stadt der Liebe mit Romeo und Julia natürlich auch immer ein Besuch wert. Was mich ein bisschen gewundert hat, die Liebe zum Fußball lag in der Stadt irgendwie nicht so richtig in der Luft. Oft ist ja irgendwie so, dass irgendwelche Flaggen, Aufkleber oder ähnliche Fanutensilien irgendwie die ganze Stadt bekleben und clustern. Aber das scheint in Verona nicht so der Fall zu sein. Also weder Hellas noch Chievo irgendwie präsent, wenn man jetzt nicht gerade am Stadion ist. Aber gut, vielleicht bin ich auch nicht an den richtigen Ecken gewesen. Vielleicht tue ich einigen Unrecht. Das war zumindest so mein Eindruck zum ersten Mal in Verona. Das Stadion kommt dann tatsächlich auch relativ dezent irgendwie um die Ecke. Man kommt irgendwie in so eine Wohngegend und auf einmal, relativ gemütlich gesehen, ist auf einmal irgendwie dezent das Stadion da integriert. Aber halt ein richtig alter Batzen. Überall prägen so die Logos von WM 1990, was irgendwie super schöne Erinnerungen natürlich als Deutscher weckt. Und ja, das ist, glaube ich, auch den Charme, den das Stadion und generell natürlich das in Italien ausmacht. Das ist nicht mehr so up-to-date. 10 Jahre gekommen, aber ganz ehrlich, vielleicht auch ganz gut so aus gewisser Hinsicht. Ja, man ist ja auch gerade da dabei, irgendwie zu überlegen, ein neues Stadion zu bauen. Zumindest möchte das, glaube ich, Hellas, wie ich mitbekommen habe. Chievo hat wahrscheinlich überhaupt gar keine Mittel, nachdem die ja ziemlich abgekackt sind in den letzten Jahren. Mal gucken, ob und wann was passiert im Stadion. Ja, ich lasse mich überraschen. Am Donnerstag war das Stadion ganz gut gefüllt. Knapp 22.000 waren da. Gästeblock, zu dem ich gehörte, dann ebenfalls. Ja, die Geschichte des Spiels ist tatsächlich relativ schnell erzählt. Erste Halbzeit ist nahezu überhaupt nichts passiert. Super langweilig, eher Hellas noch am Drücker. In der zweiten geht dann Juve durch Moyes Ken in Führung, abgefälschter Schuss. Ja, und danach steht eigentlich Marco Di Bello als Schiedsrichter im Vordergrund. Erst kriegt irgendwie Danilo die Hand gegen den Ball, wird nicht auf Strafstoß entschieden, wird sich nochmal angeguckt, meiner Meinung nach zu Recht auch nicht entschieden auf Strafstoß, da der Ball halt irgendwie abgefälscht wird und dann erst beim Fallen an die Hand kommt. Also, ja, dann hat er weiter zu tun, Di Bello, entscheidet dann irgendwie auf Elfmeter für Hellas wegen Foul von Bonucci. Wird tatsächlich zurückgenommen, da man irgendwie in der Zeitlupe erkennt, dass Bonucci eher am Ball ist. Großes Durchatmen bei unseren Gästefans. Dann am Ende nochmal Notbremse. Der eingewechselte Alexandro hat sich geopfert, so hat Allegri nachher gesagt. Und fliegt mit Rot vom Platz. Notbremse. Und ja, Hellas nutzt entsprechend diese Chancen jetzt auch aus diesem Freistoß am Ende. Irgendwie nicht. Sehr ärgerlich für Hellas, die sich am Ende natürlich auch über den Schiedsrichter aufregen und ja, kommen seit Tudor irgendwie aus meiner Sicht nicht mehr so richtig aus dem Quark. Für Juve glücklicher Arbeitssieg, mehr muss man dazu nicht sagen. Gar keine Glanzleistung. Man konnte froh sein, dass man das Ding irgendwie gewuppt hat. 1-0, so ja, typischer Allegri-Sieg, würde ich mal fast sagen. wenig bis keine Torschüsse. Ja, es gab etwas Unmut noch nach Abpfiff bei uns im Juve-Block, als die Mannschaft hat dann irgendwie nicht so gefeiert, wie wir uns das gerne gewünscht hätten. Deswegen gab es dann irgendwie ein paar einzelne Pfiffe kurz danach. Ja, aber als die Mannschaft weg war, hat man sich dann die ganze Zeit, indem man ja im Gästeblock dann noch verweilen musste, dann selbst gefeiert. Das kann man ja dann auch immer sagen, ganz, ganz gut. Hellas-Fans haben auch durchgehend Bambule gemacht, also die haben eigentlich auch trotz der ganzen Negativserie gute Stimmung bewahrt, also von der Stimmung her war es wirklich gut im Stadion. Ja, hat Spaß gemacht, ich kann nur empfehlen, jeden Mal nach Verona zu düsen, sich dort ein Spiel anzugucken, genießt es.
Jo, und dann hätten wir die englische Woche damit schon aufgearbeitet. Vielen, vielen Dank, Jan, immer und immer wieder. Und Marius, lass uns doch kurz direkt das als Gelegenheit nutzen, über La Juve zu sprechen und den Lauf von Max Allegri und Moise Kean. Der hat da getroffen und der hat auch am Wochenende getroffen und zwar sogar doppelt gegen Lazio 3-0. Das Bemerkenswerte ist ja tatsächlich das, wir hatten es auch schon mal gesagt, beste Defensive, aber jetzt mal das PSG-Spiel ausgeklammert in der Liga. Hier.
6 Siege in Folge und glaube 12-0 Tore.
Ja, genau. Der letzte Punktverlust war sozusagen die Niederlage am 18. September bei Monza, das 0-1 und dann 3-0 Bologna, 1-0 im Derby, 4-0 Empoli, 1-0 gegen Lecce, 2-0 gegen Inter, 1-0 gegen Hellas und jetzt das 3-0 gegen Lazio. Was machen wir daraus? Also, ich würde es nicht overhypen, aber man kann tatsächlich sagen, dass im Ergebnissport Fußball, und das hat ja Juve schon immer so für sich interpretiert, auch gerade unter Allegri, machen sie das jetzt genau richtig. Einfach Spiele gewinnen, auch hinten, und das muss man tatsächlich sagen, gegen Lazio, auch wie das eine Spiel da, das eine Tor eröffnet wurde, fand ich auch dann Locatelli wieder gut, der auch gehatet wurde zuletzt.
Ja. Also, ich glaube, Carsten Fuß nannte es so, dass der Juve-Zynismus wieder da ist. Und ja, also man spielt ja jetzt nicht irgendwie hurra-mäßig nach vorne und sich x Torchancen heraus, aber die dann da sind, die sind gut herausgespielt, die werden genutzt. Es wird der Gegner zu Fehlern gezwungen. Also bei mindestens 2 Gegentoren war Provedel, der ja bislang fast der beste Torwart der Serie A-Saison gewesen ist, sehr dran beteiligt. Dann vor dem 1-0 verliert Milinkovic-Savic einen Zweikampf, den er in einer Saison vielleicht in 0,2% der Fälle verliert oder so. Und ja, irgendwie ist die Stabilität wieder da, seit Francesco seinen Sermon vorgetragen hat.
Definitiv.
Also da hat Max Allegri zugehört und die Lehren daraus gezogen, würde ich sagen. Und ja, Fagioli weiterhin von Anfang an und bringt dem Mittelfeld auch eine Komponente, die es vorher nicht hatte. Also die Entwicklung finde ich auch höchst beeindruckend. Und Moise Kean, hast du erwähnt, ist ja auch so komplett stellvertretend dafür, dass die Mannschaft wieder mit Selbstvertrauen spielt, dass der plötzlich Tore schießt, weil das ist ja, also seit seiner Rückkehr teilweise super kläglich Chancen vergeben und jetzt eben, was, 4 Tore in 2 Wochen oder so.
Ja, da hat ein Kollege, ich sage jetzt mal den Namen nicht, aber hier aus dem DAZN-Kosmos, im Serie A-Kosmos, auf dem Flur am Sonntag gesagt, wenn selbst der Blinde jetzt schon so trifft, dann läuft es gut.
Ja. Genau.
Lass trotzdem einmal ganz kurz noch da auch aus der Community eine Frage mit reinholen von Fabio. An dieser Stelle natürlich auch nochmal die Erinnerung. Auch da seid ihr immer herzlich eingeladen, Fragen zu schicken. Wir arbeiten auch dran, dass es dann vielleicht im neuen Jahr eine Serie Amore E-Mail-Adresse gibt, dass ihr da gebündelt Sachen hinschicken könnt. Alle, die bei Kicktipps sind, haben ja inzwischen jetzt auch meine Handynummer. Das war eine gute Idee, ne? Nein, Spaß.
Hast du die da reingepostet? Oder
ja, das ist tatsächlich ja zum Aufnehmen der Stadionerlebnisse sehr viel einfacher, wenn ich das direkt als Sprachnachricht bekomme und nicht über diesen diesen Insta-Bums, nee, könnte man tatsächlich im Nachrichtenordner bei in der Kicktipp-Liga, wo immer mal irgendwo ab und an was diskutiert wurde, habe ich in einem Wohlfühlmoment einfach meine Handynummer geteilt.
Sehr gut.
Mit der ganzen Kicktipp-Community, also da gerne alles her, auch Fußfotos natürlich. So, zurück zu Fabio. Der meinte, dass es jetzt gerade im Transfermarkt-Forum eine Diskussion über die Qualität des Kaders von Juve gibt. Und er sagt, dass Juve mehr Qualität im Kader hat, aber zum Beispiel Napoli besseren Fußball spielt und deswegen auch auf Platz 1 steht, unter einem anderen Trainer bei Juve, der modernen Fußball spielen lassen würde, dann wäre Juve da aber dann sicherlich mindestens auf Augenhöhe. Jeder weiß, wie nach dem Umbau und der Verluste vieler Spieler Napoli im Sommer zerrissen wurde. Ja, auch unter anderem von uns, aber das war vor allen Transfers, muss man nochmal auch zu ihren Rettung sagen. Jetzt haben sie einen Lauf, sagt Fabio, und das passt alles, aber Qualität im Kader ist was anderes. Was sagst du ihr dazu?
Wisst ihr, wie es ist? Ja, kann ich machen. Ich kann verstehen, dass wenn man als Juve-Fan da ein bisschen voreingenommen ist und generell einfach immer den eigenen Kader stärker sieht als die anderen, so auch von der nominellen Stärke vielleicht und nicht von der, die aufs Feld gebracht wird. Aber ich wäre vorsichtig damit, nur Namen mit Qualität gleichzusetzen. Also ich finde auch, dass Juve eigentlich, deswegen haben wir ja den Tabellentipp auch so gemacht, wie wir ihn gemacht haben. Ich glaube, du hast sie auf 2 gehabt. Klar ist das eigentlich vom Ding her ein saustarker Kader und natürlich hängt da viel, gerade jetzt auch mit dem Europacup aus, ich meine, wir haben das ja ausgiebig besprochen, mit Allegri zusammen. Aber ich finde nicht, dass die individuelle Qualität des Kaders höher ist und das bei Napoli jetzt nur dadurch kommt, dass Spalletti die Mannschaft besser einstellt oder vielleicht die bessere Taktik wählt oder so. Das sind ja auch alles Top-Fußballer einfach. Und wäre ich vorsichtig damit, da so ein klares Urteil irgendwie zu treffen.
Ja, geht mir auch ein bisschen so. Ich glaube, will ich gar nicht mehr groß ergänzen. Ich muss noch einen Zusatz aber machen, dass ich finde, dass in den letzten Tagen auf jeden Fall Chiesa auch wieder tatsächlich irgendwas versprüht, das, glaube ich, dem Team auch gut tut.
Ja, geil. Tor vorbereitet von Milik, glaube ich, sein erster Scorerpunkt seit der Rückkehr. Und ja, ich glaube, er wird für die zweite Saisonhälfte bei Juve auf jeden Fall ein Faktor werden.
Safe. Ah, Allegri, noch eine Zusatzinfo, war Montagabend, also gestern in Turin sind ja gerade die ATP-Finals, hat er sich den Joker, den sympathischen jungen Tennisspieler aus Serbien angeguckt, gegen Tsitsipas, auch ein grundsympathischer Kerl. Ist Allegri gewesen, auf jeden Fall saß er neben Dejan Stankovic irgendwo in den VIP-Plätzen, als er kurz auf dem Monitor angezeigt wurde, ist er gellend ausgepfiffen worden.
Oha.
Da ich das aber noch nie bei einem Juve-Spiel gesehen habe, gehe ich stark davon aus, dass das damit zusammenhängt, dass da vielleicht ein Großteil der Zuschauer eher der Granata zuhörig waren da beim ATP-Finals.
War das so wie das beim NFL-Spiel? Das waren auch nur 60er im Stadion, ne?
Ja, keine Ahnung, da waren viele verschiedene Sorten von Menschen im Stadion auf jeden Fall. Und die haben sich alle für Football interessiert.
Ja? Sicherlich. Ja. So sehr wie ich.
Ja, du hättest auch mal. Ja? Ich habe jemanden kennengelernt, der hat einfach noch nie ein Footballspiel gesehen, aber dann für das Spiel Karten gewonnen. Aber muss ich ihm zugutehalten, ist trotzdem hingegangen, hat sie nicht irgendwie für 10.000 Euro verkauft. Ich habe mir nur sagen lassen, dass auf der Pressetribüne, da war auch nur welche, die da wirklich einen Job hatten, ne?
Ja.
Da waren nicht welche, die für 2 Insta-Stories einfach so bezahlt worden sind. Naja, wie auch immer, das ist ein anderes Thema. So, dann lass uns vom vergangenen Wochenende noch kurz einmal Napoli ansprechen, die 3-2 gegen Udinese gewonnen haben. Das sah lange sehr souverän aus. Und dann kam das allererste Mal in dieser Saison, hatte ich das Gefühl, so ein Schlendrian also wie auch die zwei Gegentore dann da spät von Nestorowski, und vor allem, wenn du ein Gegentor von Nestorowski bekommst, dann musst du schon einiges falsch gemacht haben. Und Samardzic hat noch einen schön gemacht, aber wie das nicht verteidigt wurde, also auch von sonst so souveränen Kim zum Beispiel, der da das eine Tor eigentlich mit einleitet selber erst. Da gab es auch ein paar schöne Einstellungen von Spalletti, da hat er so schön melancholisch geguckt und die Arme ausgestreckt und seine Spieler angeguckt und gesagt, ey, was macht ihr da eigentlich gerade? Also das war dann, da war man sich der Sache doch sehr, sehr sicher, ist gerade nochmal gut gegangen und damit geht es nach 15 Spieltagen in die Weihnachts-WM-Pause ohne Niederlage. 41 Punkte, das sind 8 vor Milan und 10 vor Juve. Bemerkenswert Napoli. Also kann man nur den Hut vorziehen. Und ganz aktuell kann ich noch sagen, dass ich gelesen habe, dass darüber diskutiert wird, von Kvaradona den Vertrag aufzubessern. Der läuft ja eigentlich bis 2027 und ein korportiertes Jahresgehalt so von 1,2 Millionen und da dann doch schon der ein oder andere Top-Club auch aus anderen Ländern da anklopft, glaube ich, ist es nicht verkehrt, ihm da vielleicht schon mal ein bisschen mehr zu geben. Man weiß nicht, wie viel Napoli wirklich imstande ist, da mitzuhalten, auch gehaltstechnisch im Vergleich zu anderen Vereinen. Aber ansonsten soll er halt ein Scudetto holen und dann verkauft man ihn für 120 Millionen. Hätte man wahrscheinlich auch nichts falsch mitgemacht.
Ja, oder man lässt ihn eine neue Ära prägen.
Das
man,
ist
man, man, holt jetzt doch Cristiano Ronaldo.
Oh Gott. Aber ich glaube, er hat in dem Vertrag halt eben auch keine irgendwie Ausstiegsklausel, die für den Verein lohnenswert wäre. Deswegen ist es da wahrscheinlich gar nicht schlecht, ihm jetzt in der Phase irgendwas unter die Nase zu halten und unterschreiben zu lassen, dass dann irgendwie für beide Seiten eine sogenannte Win-Win-Situation ist.
Ja, muss man nicht drüber nachdenken, glaube ich.
Viel Diskussion gab es auch bei Milan und der Fiorentina. Das war ein wildes Spiel, mal wieder ein sehr, sehr spätes Siegtor für Milan in der Nachspielzeit, nachdem Leao ganz früh die Führung erzielt hatte. Barak hatte zwischenzeitlich ausgeglichen und dann ist es am Endeffekt, glaube ich, sogar als Eigentor gewertet worden von Milenkovic. Wurde ja noch kurz diskutiert, ob da der Torwart zu sehr angegangen worden ist. Das war für mich alles in Ordnung. Große Aufregung gab es aber eben auch um eine Szene, als Ikoné von Tomori ziemlich rabiat gefällt wurde. Finde ich, kann man als Ball gespielt werden, aber Ikoné zum Beispiel hat sich da auch nach dem Spiel noch nicht beruhigt, hat noch einen Social-Media-Post abgesetzt.
Auf den dann Ballo Touré geantwortet.
Ja, ich glaube, es sind ganz gute Kumpels anscheinend, aber hat dann irgendwie geschrieben, so, in deinem großen Kopf ist nichts drin oder so. Dann haben sie sich ein bisschen auf Insta noch gezofft.
Ja, also ich habe die Szene von mit Tomori mir auch noch mal 2-3 Mal angeguckt und das ist wieder, dass wir hatten das jetzt schon so oft, halt nicht die klare Fehlentscheidung. Ne? Also ja, deswegen genau. finde ich das in Ordnung.
Kommt schon mit sehr, sehr viel Tempo. Ne?
Ja, aber also wenn die Grätsche von Nesta gekommen wäre, würde sie jetzt jeder abfeiern. So.
Genau. Ja. Ansonsten, ja, die Roma hatten wir angesprochen, Monza hat noch Salernitana geschlagen, Spezia, wichtiger Sieg bei Hellas. Und Bologna hatte 3-0 gegen Sassuolo gewonnen, Samp 0-2 gegen Lecce, das hatten wir alles. Wildes Spielchen gab es auch bei Bergamo gegen Inter, Atalanta nach Führung, dann doch noch 2-3 verloren. Da ein bisschen auch die Schablone wie aus dem Spiel gegen Napoli, also die ersten 30 Minuten, Gasperinis Team, in dessen Jubiläum, glaube ich, 500. Spiel, ne? Top unterwegs gewesen und dann aber irgendwie den Faden verloren. Dzeko Doppelpack, Lookman hatte vom Strafstoßpunkt getroffen und dann nochmal der doppelte Palomino. Erst Eigentor zum 1-3, dann nochmal selber genetzt zum 2-3 Endstand. Das war ein bisschen unglücklich, der Tag für ihn gelaufen, ne?
Ja, es war ja sein erstes Spiel, nachdem er von der Dopingsperre freigesprochen wurde. Und ich weiß nicht, ob das so geschickt von Gasperini war, ihn dann gegen Inter direkt wieder in die Startelf zu stellen. So, ich habe jetzt gerade nicht vor Augen, wie die Verletzungssituation gewesen ist oder so.
Ja, aber Toloi hatte sich beim Aufwärmen oder kurz vor dem Spiel verletzt.
Ah, okay.
Und deswegen ist er da rein rotiert. Also ich glaube, sonst wäre das auch jetzt nicht die 1A-Wahl gewesen, aber war natürlich dann aus aus Palominos und Atalantas Sicht etwas unglücklich. Und ja, für Inter natürlich auch nochmal sehr, sehr wichtiger Sieg. Haben damit Bergamo als dann auch nochmal überholt. Überwintern auf dem 5. Rang, punktgleich mit Lazio, Einzähler hinter Juve. Ja, und Roma nun auf 7. Udinese auf 8 durchgerutscht.
Also es schiebt sich eigentlich so in der Tabelle. Ich glaube, das können wir dann nächste Woche, wenn wir das in Anführungszeichen Hinrunden-Fazit ziehen, die 11 der Hinrunde aufstellen.
Oh ja, es gibt schon ein paar offiziellen Seiten, habe ich schon ein paar Top-Elfes gesehen. Ja, sehr Obstall gut. Zum Beispiel, aber wie das Stats passiert sozusagen.
Ja. Aber da könnt ihr auf jeden Fall auch mal abliefern, jetzt unter der Woche unter dem Hashtag Serie Amore.
So schaut es nämlich aus.
Ja, Atalanta fällt aus den Top 5 raus, Roma ist rausgefallen, die wir natürlich auch beide höher getippt haben und wo man dann ja auch mal sehen muss, ob sie dann vielleicht gestärkt aus der Pause rauskommen. Ja, Udinese ist raus aus der Top 7 mittlerweile sogar. Also es schiebt sich alles so einigermaßen zurecht.
Ja, definitiv. Definitiv. Also immer die Frage, warum ich Hellas so hoch getippt habe, da, weil das wird mir noch lange nachhängen, was ich da dabei gedacht habe. So, also wie gesagt, die große Nachbesprechung der ersten 15 Spieltage, die folgt dann noch. Aber ich hatte ja versprochen, dass heute in dieser Folge auch mal wieder was aus der Serie B mit dabei ist und sogar was speziell für Marius ist mit dabei. Wir starten mit einer Partie, in der 4 Tore gefallen sind. Kennt ihr vielleicht schon auch über Twitter. Hammers Kosova hat sich Bari gegen Südtirol reingezogen am Samstag.
Ciao Marius, ciao Mario, ciao ragazzi. Serie Amore Community, es meldet sich hier Orber aka Hemas Kosova. Und zwar wollte ich euch von meinem Stadionerlebnis erzählen, aus dem legendären Stadio San Nicola in Bari. Dort habe ich mir die Partie zwischen Bari und dem FC Südtirol angeschaut. Und zwar habe ich mich am Tag des Spieles relativ früh auf den Weg gemacht Richtung Stadion, weil ich mir genug Zeit nehmen wollte, um mir das Stadion auch anzuschauen. Mit dem Bus ging es von Bari Zentrale, also quasi Baris Hauptbahnhof, Richtung Stadion. Die Fahrzeit betrug so um die 15 Minuten, je nach Verkehrslage. Am Stadion angekommen, wird man sofort geflasht von dem imposanten Stadionkonstrukt. Meiner Meinung nach sehr, sehr schön, beeindruckend, imposant. Und als ich mit der Besichtigung dann auch fertig war, habe ich mich auf den Weg gemacht, um auch einen Fanartikel oder so mir zu holen. Da es einige Verkaufsstände gab dort vor dem Stadion, habe ich mir einen Forza Bari-Schal für 5 Euro geholt. Nachdem ich auch mit einem Fanartikel bedeckt war, ging es Richtung Bierstand oder Getränkestand, je nachdem, was man da gern trinken möchte. Also ich habe mir ein Bier geholt für 3 Euro. Also Preis-Leistung kann man auch nichts sagen. Für Stadionbereich 3 Euro Bier ist völlig in Ordnung. Circa eine Stunde dann vor Spielbeginn ging es dann für mich Richtung Stadioneingang. Als ich dann endlich auch im Stadion drin war, war ich dann nochmal geflasht. So richtig, keine Ahnung warum, aber kam so Nostalgiegefühle hoch. Weil man, wenn man die Geschichte auch kennt, dass es so ein Oldschool-Stadion ist, da fühlt man sich dann irgendwie in Nostalgie geführt. Aber natürlich auch sah man dem Stadion auch an, dass sie eine lange Geschichte hinter sich hat. Dass natürlich das Stadion in Anführungszeichen im Rentenalter ist, da das Stadion nicht komplett überdacht ist. Die Leute, die halt ihre Sitzplätze unten haben. Die werden auf jeden Fall bei Regen, Schnee und so weiter leider, leider nass. Ist halt so, kann man nichts machen. Oldschool-Stadion halt. Zudem gibt es ja auch eine Leichtathletikbahn im Stadio San Nicola, welches aber mit irgendetwas bedeckt war. Keine Ahnung, was genau. Was natürlich zudem auch, jeder weiß es ja, der mal im Stadion war, von einem reinen Stadion, Fußballstadion, unterscheidet sich halt dieses Stadion mit Leichtathletikbahn, dass halt das Spielfeld ein bisschen gefühlt ein bisschen entfernter ist von den Tribünen halt. Ist halt so, was soll man machen. Zudem ist mir aufgefallen, dass die zwei riesengroßen Anzeigetafeln, wo man normalerweise das Ergebnis und die Spielzeit sehen kann, auf der linken und auf der rechten Seite waren die abmontiert. Wahrscheinlich defekt. Aber wie gesagt, ich wiederhole mich, ich weiß, aber ist halt ein Oldschool-Stadion. So, genug über diese, in Anführungszeichen, Macken gepöbelt. Jetzt geht's positive Vibes zu bringen. Und zwar die Stimmung war von Anfang an bombastisch. Unter anderem, weil die Kurva Nord von Anfang bis zum Schluss die ganze Zeit die Stimmung hochgehalten hat. Und als die Bari-Hymne begann und das ganze Stadion die Bari-Hymne mitgesungen hat, das war ein Gänsehautmoment. Man wird sofort in den Bann gezogen, auch wenn man kein Bari-Fan ist. Hört euch das am besten selber mal an. Zeit für das Spiel. Bari hat auf jeden Fall mehr vom Spiel, aber Südtirol die besseren Chancen. So dass sie auch in der 21. Minute Südtirol das 0:1 erzielte. Dieses Tor musste aber vom VAR überprüft werden, glaube, weil man überprüfen musste, ob der Ball vor dem Tor im Aus war oder nicht. Die ganze Überprüfung, die dauerte gefühlt eine Ewigkeit. Mindestens 4-5 Minuten bestimmt, bis sich dann schlussendlich der VAR meldete und das Tor zählte. Also vom Zuhause am TV nervt das ganze Gewarte, aber im Stadion ist es auf jeden Fall noch nerviger, diese Warterei. Dementsprechend total angepisst waren auch die Bari-Tifosis, völlig nachvollziehbar. Der Schiri, der musste sich dann natürlich auch einiges anhören, der Linienrichter aber noch einiges mehr. In der 37. Minute erzielte dann Südtirol das 0:2. Apropos Südtirol, ich weiß ja nicht, wie deren Fankultur so ist oder eventuell vielleicht es eine lange Reise von Südtirol nach Bari ist, aber die Fans konnte man mit der Hand zählen, also waren bestimmt nicht mehr als 20 Südtirol-Fans im Auswärtsblock. Naja, muss ich mich mal da schlau machen, was die Südtirol-Fans angeht. Also zurück zum Spiel. Kurz vor der Halbzeit schoss Bari noch das Anschlusstor, das 1:2. So ging es dann in die Halbzeitpause. So, die zweite Halbzeit begann wieder mit einem dominanten Bari, die sehr schwungvoll in die zweite Halbzeit gestartet sind und auf das Unentschieden spielten. Sie hatten auch natürlich dementsprechend viel mehr fürs Spiel getan. Und in der 65. Minute haben sie dann auch schlussendlich das verdiente 2:2 geschossen mit einem wunderschönen Halbvolley-Schuss von Salcedo, hoffe den Namen auch richtig ausgesprochen zu haben. Bis zum Ende hatten beide Teams noch einige Chancen, aber am Ende blieb es beim gerechten 2:2, was für meiner Meinung nach ein faires Ergebnis war. Noch was zu den Bari-Tifosis, insbesondere die Curva Nord. Von Minute 1 bis zum Schluss wurde die Mannschaft angefeuert, sogar nach dem zwischenzeitlichen 0:2. Ist mir das besonders aufgefallen, wurde die Mannschaft lautstark unterstützt. Großen Respekt auf jeden Fall für die Curva Nord des SSC Bari. Was auch amüsant war, die leidenschaftlichen, temperamentvollen italienischen Tifosi, wie sie ihren Frust dem Schiri oder bei einer vergebenen Chance richtig emotional wurden. Ganz großes Kino. Nach dem Schlusspfiff machte ich mich auf den Weg Richtung Bus mit dem Gedanken, naja, wird es bestimmt viele Busse geben, aber da habe ich mich geirrt. 95%, gefühlt 95%, waren mit ihren Autos da. Da musste ich mich halt durchfragen, bis ich dann eine Bushaltestelle gefunden habe. Da kam dann nach gefühlt einer halben Stunde ein Bus. Zum Glück waren nicht so viele Leute an der Bushaltestelle. So wurde jeder mitgenommen. Und da ich auch ein bisschen die Stadt erkundigt habe, falls es jemand interessiert, in der Innenstadt befindet sich ein kleiner Bari-Fanshop. Der Shop war wirklich sehr klein. Auch am Stadion ist ein Fanshop, der ist aber auch nicht viel größer gewesen. So, damit ich langsam zum Ende komme, mein Fazit. Auf jeden Fall ein legendäres Stadion. 4 Tore, geile Stimmung, Fußballherz, was willst du mehr? Also kann ich nur jedem empfehlen, sich ein Spiel hier live anzuschauen. Ihr werdet es auf jeden Fall nicht bereuen. So, dann würde ich mich auch langsam verabschieden mit der geilen Stadionstimmung und hoffe, mein Stadionerlebnis war interessant und nicht zu lang für euch. Macht es gut und bleibt gesund. Ciao.
Sehr, sehr schön, inklusive stimmungsvollen Aufnahmen, die ich hier mit euch teilen durfte. Also herzlichen Dank auch dafür den Einsatz. Der hat ja auch, glaube ich, mehr Spiele angeguckt, hat auch bei Twitter immer fleißig, könnt ihr auch mal unter dem Hashtag gucken, auch noch Videos zu seiner Reise geteilt. Ja. Also da lohnt es sich doch mal vorbeizugucken und reinzufolgen. Und auch Jan war wieder unterwegs. Im Übrigen, ja, die Serie B macht ja jetzt erstmal nur Kurzpause. Da wird ja sie macht gar keine Pause. Es ist ja der 15. November, 16. November. Na, das ist noch nicht das kommende Wochenende. Ein Wochenende ist Pause, oder?
Genau.
Ja, genau. Und dann geht's aber da auch schon wieder weiter. Also da kann man ein bisschen italienischen Fußball auch, falls man da jetzt im Winterurlaub ist, sich durchaus reinziehen. Und genau, 2 weitere Spiele die Spiele Nummer 7 und 8 von Jan, die hat er uns jetzt so in geschmeidigen 10 Minuten zusammengefasst zum Ende seiner Italienreise. Parma gegen Cittadella und Genoa gegen Como.
Die Tabellensituation vom 13. Spieltag sah so aus, dass insbesondere Frosinone mit 27 Punkten vorne recht weit weg war. Danach Plätze 2 bis 9 relativ eng mit nur 3 Punkten Unterschied. Da gehören auch entsprechend Genua auf Platz 3 und Parma auf Platz 6 dazu. Und die entsprechenden Gegner, einmal von Parma Cittadelle im unteren Mittelfeld auf Platz 12 und Como als Gegner von Genua auf Rang 16. Also beides Partien, wo die Gastgeber auf jeden Fall als Favoriten in die Heimspiele gegangen sind. Ja, was soll ich sagen? Parma, boah, einfach großartiger Club. Ich glaube, Marius kann wahrscheinlich ganze Bücher davon füllen. Vor allem, wer da halt irgendwie mal alles gekickt und gezockt hat, das ist echt ein Wahnsinn. Ich hatte irgendwie das Glück, vorher in so ein kleines Medienräumchen zu dürfen. Das hat sich irgendwie so ein bisschen als kleines Museum rausgestellt, wo Pokale und Bilder ausgestellt waren. War aber eigentlich als Medienraum gedacht. Und ja, da kriegt man nochmal ein Gefühl für diese ganze Tradition, für die ganze Historie im Verein, diese ganze Nostalgie. Einfach atemberaubend. Man wird da mit so einem riesengroßen Torbogen auch begrüßt. Das Stadion mitten im Wohngebiet. Also insoweit mitten im Wohngebiet, dass man, wenn man ums Stadion will, gar nicht direkt ans Stadion kommt, sondern da Wohnhäuser sind. Und ja, man blickt auf die Häuser, deren Gärten und im Hintergrund sind dann irgendwie die Tribünen. Also total geil. Von einigen Balkonen auch kann man das Spiel ganz gut verfolgen. Was ich auch gut fand, vorne ist so irgendwie so ein dreispuriger Kreisel, der recht viel genutzt wird. Und in der Mitte von diesem Kreisel steht einfach irgendwie so ein dicker Batzen, so ein kleines Gebäude. Und ja, das wird irgendwie wohl teilweise als Gastro genutzt. Jedenfalls stimmen sich da einige Heimfans davon auf jeden Fall gut ein. Ja, die Nostalgie war dann auch im Stadion zu spüren. Gerade kurz vor Anpfiff gab es nochmal die Hymne, wo Bilder irgendwie ja aus den Zeiten gezeigt wurden, wo der Verein irgendwie im UEFA-Pokal, den UEFA-Cup gewonnen hat, die Coppa Italia geholt hat. Also in jeder Faser Tradition, kann natürlich immer auch ein bisschen hemmen. Wir kennen das. In dem Fall nicht. Für das Spiel hat es irgendwie keinen Abbruch getan. Hochverdientes 3:1 für Parma. Das 1:0 in der 17. Minute durch Del Prato nach einem schönen ausgespielten Freistoß. Dann gab es einen Ausgleich in der 57. Minute durch Camara. Erst aberkannt wegen Abseits. Der VAR hat ihn aber dann doch gegeben. Ja, und dann hat Cittadella seinem Namen nicht so richtig Rechnung getragen. Also die Cittadelle-Festung, die sie sein sollten, waren sie dann nicht. Denn in der 67. Minute gab es das 2:1 für Parma und in der 71. Minute das 3:1 von Antonucci nach einer Ecke. Ja, im Großen und Ganzen verdienter Erfolg für Parma. Wer mir besonders gefallen hat, war Vasquez, mit Erfahrene, mit seinen 30 Jahren. Ist ja mal Europa-League-Sieger gewesen mit Sevilla. Da war ich sogar im Stadion in Turin. So ein typischer waschechter Zehner. Immer Struktur und Einsatz. Hat mir sehr gut gefallen. Und ganz am Ende, als irgendwie alle Spieler die Katakomben verließen, hat sich dann auch noch Gigi Buffon gezeigt. Der hat leider nicht mitgespielt, der war ja noch angeschlagen. Und hat aber fleißig allen seine Fotos und Autogramme gegönnt. Und ja, hat alle zufriedengestellt, der große Gigi. Die Musik hat mir jedenfalls besser gefallen als vom San Siro. Nach dem Abpfiff kam nämlich Vamos a la Playa, klassische spanische Song von Italienern gesungen. Gefiel mir auf jeden Fall besser als Cherry Cherry Lady. Und ja, ich habe mir dieses Vamos a la Playa direkt zu Nutzen gemacht. Am nächsten Tag bin ich nach Genua und war dann zumindest mal kurz am Strand. Hauptziel war allerdings natürlich nicht irgendwie Strand und Stadt, sondern das Marassi, also Stadio Luigi Ferraris, meine letzte Station im Urlaub. Und ich glaube auch eigentlich das Stadion, wo ich mich echt am meisten drauf gefreut habe. Gerade nachdem ich irgendwie vor 2 Jahren gegen Juve schon Karten hatte, dann wegen Corona keine Zuschauer im Stadion erlaubt waren. Und ja, einfach ein Hammer Stadion. Solltet ihr euch auf jeden Fall mal geben. Liegt so am Fuße des Stadtbergs sozusagen. Im Hintergrund sieht man ganz viele Hochhäuser. Wirkt so ein bisschen wie in Südamerika vom Umfeld. Ja, die üblichen Fresswaren gab es irgendwie nicht so. Eine Ausnahme gab es dann doch, bei der ich mich dann irgendwie eingestimmt habe mit Panino und Bier. Ansonsten haben die Fans sich schon mal gut eingestimmt auf so einer Treppe, die auch in ihren blau-roten Farben eingefärbt ist. Ja, als ich dann den Eingang gefunden habe im Stadion, war mein Block irgendwie menschenleer. Also da war irgendwie noch gar kein Mensch eine Stunde vorher, obwohl der Stadion sonst schon ganz gut gefüllt war. Ja, die Bar, die ausgeschildert war, hatte auch nicht offen. Ja, total verrückt. Man geht da irgendwie durch irgendwelche Katakomben und es ist irgendwie total versteckt und verwinkelt. Auf einer Treppe lag irgendwie auch menschliche, ich spreche es nicht weiter aus, also nicht so gerade einladend. Ja, und die Suche nach Getränken, nach einem Bier gestaltet sich tatsächlich sehr, sehr schwierig. Ich habe dann draußen den Ordner gefragt und der meinte, ja, kannst du oben mal versuchen, so ungefähr. Bin dann irgendwie in die Mitte gegangen des Blocks, also in den anderen Block, aber oben. Da habe ich auch nichts gefunden. Ich habe noch irgendwie so eine Tür mit so einem Gitter gesehen, aber mehr auch nicht. Ja, bin dann irgendwie noch mal ganz hoch, da gab es auch nichts. Also wirklich fünfmal hoch und runter. Und ja, am Ende war es dann tatsächlich diese Gittertür, wo so, wie man so im Knast vorkommt, wo man durch den Gitter dann einfach sein Geld gibt und dann seine Getränke bekommt. Also habe ich so auch noch nicht erlebt. Ansonsten das Stadion, wer es noch nicht gesehen hat oder ja, einfach mit seinen vier großen Türmen wirkt das Stadion sehr markant, recht englisch aus meiner Sicht. Deswegen passt es auch gut, ganz gut, dass vor Spielbeginn You Never Walk Alone angestimmt wurde. Und danach fand ich auch sehr herrlich schön italienische Klassiker Sarà perché ti amo. Also ein richtiger alter klassischer Italo-Hit. Ja, irgendwie merke ich gerade, ich erzähle ganz schön viel von Musik und den ganzen Liedern im Stadion drumherum. Vielleicht könnt ihr ja mal eine eigene Kategorie daraus machen, eine eigene Playlist, wer weiß. Kleiner Gedankengang. Auf jeden Fall Kategorie Italo-Hits, wer vielleicht noch etwas älter ist und früher DSF geguckt hat, da gab es immer so eine Werbung mit diesen ganzen Italo-Hits. Das passte irgendwie ganz gut da rein. Genauso wie später der Gesang aus der Kurve mit La Bamba, irgendwie umgestimmt eben auf die Rosso Blu. Ja, fand ich ganz herrlich. Ja, ansonsten zum Spiel, wenn man sich so auf die Namen guckt, irgendwie bei Genua Strootmann, Dragusin, Portanova, bei Como Seite Fabregas und Cotrone, denkt man jetzt nicht unbedingt an Serie B, sondern irgendwie an glanzvollere Zeiten. Ich habe auch ein paar Schilder gesehen mit Scudetto 24-25, also ambitioniert sind sie auf jeden Fall. Ja, das Spiel hat jedenfalls nicht dafür gesorgt, dass man am Ende irgendwie Scudetto-Träume in ein paar Jahren haben könnte. Am Ende aus meiner Sicht ein verdientes 1-1 zwischen Genua und Como. Ja, dritte Minute gab es direkt eine kalte Dusche für Genua, aber der VAR hat den Treffer von Como nicht anerkannt. In der sechsten Minute dann Abseitstor von Genua, was auch nicht zählt. In der 13. aber dann 1-0 für Genua per Elfmeter durch Koda. Ansonsten danach viel hin und her, sehr kampfbetont, sehr intensives Spiel. In der 66. gab es dann den Ausgleich durch Cherry und direkt im Gegenangriff eigentlich das 2-1 für Genua durch Dragusin, aber das wurde aberkannt. Also bitter für die Rosso Blu. Sie hatten dann nochmal eine Riesenchance in der 89. durch Ebor, der sich super durchgetankt hat und vergibt. Aber ansonsten ja, sind die Rosso Blu eigentlich dann am Ende angelaufen. Aber das Team von Alex Plesin, dem deutschen Trainer, hat dann irgendwie keine Lösung mehr gefunden. Von daher waren die Fans natürlich mit dem 1-1 sehr unzufrieden. Ansonsten aber Top-Empfehlung, das Stadion in Genua. Es war nicht nur mein Ziel, es hat sich auch bewahrheitet, warum ich da gerne hin wollte. Macht es unbedingt, wenn ihr die Chance habt, mal da hinzufahren. Also, allen eine schöne Woche. Ciao.
Jo, Marius, aber dann würde mich doch ganz hinten raus, danke nochmal, Jan, natürlich, danke, danke, danke.
Jo, vielen Dank, auf jeden Fall.
Würde mich jetzt doch aus Parmas Sicht noch ein kleines Zwischenfazit an dieser Stelle einmal von dir interessieren.
Ich bin grundsätzlich zufrieden. Also ich finde, dafür, dass der Kader nominell vielleicht zusammen mit Genua und Brescia mit der stärkste in der Liga ist, ist das spielerisch teilweise noch nicht immer super souverän und man hat immer mal auch, also jetzt das Spiel vor dem Cittadella-Spiel ging ja auch gegen Palermo, die ja eigentlich so eher schlecht dastehen, als Aufsteiger im Soll vielleicht, aber jetzt nicht eben halt ganz oben mitspielen, verloren. Also solche Spiele sind immer drin, aber ansonsten hat man das Gefühl, dass die Mannschaft wesentlich gefestigter ist als letzte Saison und dass Pekia auf jeden Fall einen klaren Plan hat, weiß, wie er die Spieler einsetzen soll. Was er vor allem geschafft hat, ist die Defensive zu stabilisieren. Gerade Valenti da in der Innenverteidigung, finde ich, eine relativ beeindruckende Entwicklung gemacht. Und Buffon spielt ja fast gar nicht mehr, ist jetzt auch gerade wieder verletzt. Aber der Chichi Sola, der Torwart, auch Argentinier, den sie aus Perugia geholt haben, auch so von dem, was der so spieleröffnungstechnisch drauf hat, ist das, ohne da jetzt irgendwie Majestätsbeleidigung betreiben zu wollen, ist das halt ein krasser Fortschritt im Vergleich zur Vorsaison. Auch ist auch ein Argentinier. Esteves, der aus Crotone kam, auch ein Top-Einkauf gewesen. Und ja, so generell funktioniert die Mannschaft als Mannschaft. Und okay. Das stimmt mich relativ zuversichtlich, dass man auch bis zum Ende hin mindestens halt in diesen Playoff-Plätzen drin bleibt, ob das dann reicht für die ersten beiden, also für den direkten Aufstieg. Die werden ja gerade von Frosinone und Regina belegt, Grosso und Inzaghi. Das sehen wir dann, ne? Aber so, genau. Also ich bin ganz optimistisch eigentlich.
Ja, das klingt doch ganz gut. Das klingt doch ganz gut. Jetzt ist tatsächlich die Frage, wie kriege ich nochmal den Bogen hin, weil wir haben noch ein Stadionerlebnis. Das ist allerdings schon ein bisschen länger her. Aber dann hast du vorhin, bevor wir angefangen haben aufzunehmen, ganz richtig den Hinweis gemacht, dass wir noch gar nicht über die Europapokalauslosung gesprochen haben. Müssen wir auch nicht in voller Gänze machen. Aber das so als einbettendes Ding könnte man ja zum Anlass nehmen, das Ganze zu machen. Lass einmal vielleicht in den unterklassigen Wettbewerben nachschauen. Und zwar, wie heißt das eine Ding nochmal, die Conference League?
Das ist der Loser-Pokal.
Der Loser-Pokal, ganz richtig.
Gliedhaare gesagt.
Da hat die Fiorentina Braga bekommen. Ich weiß es gar nicht, wie die Portugiesen jetzt gerade so unterwegs sind, aber das ist schon auch immer eine Mannschaft gewesen, die man nicht unterschätzen sollte. So, ne? Die habe ich auf jeden Fall als eine auf dem Zettel, die schon irgendwie ein bisschen kicken kann, auf jeden Fall.
Auf jeden Fall, also ist so, ja, nach den Top 3 in Portugal ja immer so die nächstgrößte Kraft und da auch mit gehörigem Vorsprung, glaube ich, vom Rest der Liga.
Ja, aktuell und, sogar noch vor Sporting in der Tabelle.
Ja, okay. Und da kommen auch immer, also die Spieler, die dann durchstarten bei den großen drei, die kommen dann häufig auch von da. Und ja, unterschätzen darf man die auf jeden Fall nicht. Ich habe die vor 3 Jahren mal auf einem Hopping-Trip gesehen.
In Braga?
In Braga, also ja, wenn
geiles Stadion,
da, ja, also wer da die Chance hat, irgendwie mal, jetzt vielleicht bietet sich das ja an, ja. Dann im Februar oder wann das ist, da ist dann, ja, weiß nicht, warm ist es dann da wahrscheinlich nicht, aber wärmer als in Hamburg bestimmt. also das lohnt sich total, da sich mal ein Spiel anzugucken und eben vielleicht dann auch, wenn die Fiorentina halt spielt, dann hat man doppelte Motivation.
Ja. Das würde ich auf jeden Fall als Auswärtspartie im Februar eher anvisieren als das, was Lazio bekommen hat. Die fahren nämlich nach Rumänien zu Cluj.
Das ist auch Skigebiet sogar, ne?
Echt?
Glaube ich, glaube, dass das in der Nähe der Berge ist. So. Aber vielleicht ist das auch vollkommen falsch.
Keine Ahnung, bist du Skifahrer?
Nee, überhaupt nicht.
Das überrascht mich jetzt, ne? Ich hatte die schon so gesehen, so mit so einer, oder Snowboarder.
Ja, mit so einer schnellen Brille.
Ja, genau. Ja, aber Cluj war auf jeden Fall auch immer mal eines der Teams, die ab und an in der Champions League aufgetaucht sind, ne?
Ja, stimmt, genau. Also die sind auch durchaus irgendwann mal Meister geworden. Na gut, also ich gucke da gerade mal. Also es ist halt in Transsilvanien.
Okay.
Und da gibt es dann ja die Karpaten auf jeden Fall. Also das ist vielleicht nicht so weit hergeholt gewesen. Okay. Keine Ahnung.
Auch ein kleiner Geografiekurs hier hinten, ja, raus. Ja. Ja, das macht dann also Lazio. Und in der Europa League haben wir die Roma. Das ist jetzt gar nicht mal so angenehm. Wobei, wenn ich mir das angucke, Alter, die Europa League. Barca gegen Man United ist gelost worden.
Ja, ja.
Okay, noch gar nicht reingeguckt. Oh, Leverkusen gegen Monaco. Return of the Kevin Volland.
Da geht's ab in beiden Stadien, ne?
Ja, das denke ich auch. Da der Gästeblock in Monaco und dann auch die Heimkurve da. Da wird der Geräuschpegel höher als die Champagnergläser klirren an der Küste. Okay. Gegen Salzburg spielt die Roma. Darauf wollten wir hinaus. Ist auf jeden Fall, aber glaube ich, das hat man ja auch schon bei Milan gesehen. Ein Team, das viele junge, frischen Talente hat. Und einen sehr jungen Trainer. Und
ja. Das kann man dazu sagen. Genau. Also da sind wir schon für die Roma, glaube ich. Ne?
Ich glaube auch, ja. Und Juve gegen Nantes. Die Liga, die verfolge ich ja die ganze Zeit immer.
Ja.
Und weiß deswegen, dass Nantes auf Platz 15 steht. Okay. Die waren doch letztes Jahr ganz gut, oder?
Nee, die sind, glaube ich, drin, weil sie den Pokal gewonnen haben. Aber so in der Liga lief das, glaube ich, auch nicht immer rund. Und die haben auch immer so mit ihrem Präsidenten Struggle, weil der irgendwelche höchst zweifelhaften Verbindungen pflegt zu irgendwelchen Spielerberatern in Belgien. Also mein Kollege Christian Schwarz kann da auch Geschichten erzählen.
Okay.
Ja,
dann haben sich aber wahrscheinlich auch von beiden Seiten das Vereinsbankett, da hat man vielleicht auch von Juves Seite die ein oder andere gute Geschichte noch aus der Vergangenheit.
Ne? Ja, genau. Aber ich glaube, da macht man nichts falsch, wenn man sagt, dass Juve schon der Favorit ist in dem Spiel.
Denke ich auch. Ja, letztes Jahr waren die Neunter in der Liga, dann muss es der Pokal gewesen sein. Sind das die Kanarienvögel?
Ja.
Ah, okay.
Habe ich mal beim Fußballmanager 2003 gespielt.
Oh, okay.
Ja, ja.
Stark. Stark, stark. Ja, das war es in den unteren zwei europäischen Pokalwettbewerben. Und jetzt kommen wir zur Champions League. Und ich habe ja euch schon gesagt, Massimo hat da noch was eingesendet, zusammen mit einer ganz, ganz lieben Nachricht. Liebe Grüße an dieser Stelle noch. Das hat uns beide sehr gefreut, deine Worte da. Und ja, das tut immer gut, sowas zu lesen von euch. Und Massimo war bei Milan gegen Chelsea in der Gruppenphase noch. Und da hören wir jetzt rein. War schön.
Ein herzliches Hallo an die Serie A Community. Ich darf euch jetzt von meinem Stadionerlebnis in Mailand erzählen, im ehrwürdigen San Siro. Etwas verspätet, aber hoffentlich nicht zu spät, mein Stadionerlebnis von der Champions League Milan gegen Chelsea. Ganz kurz zum Hintergrund, meine Tochter ist absoluter Chelsea-Fan und da habe ich dann keine Kosten und Mühen gescheut, nach Mailand zu fahren bzw. Tickets zu organisieren für unfassbar viel Geld. Am Rande, jetzt steht ja das Spiel Dortmund-Chelsea an. wenn da irgendjemand einen Tipp hat, wie ich da an bezahlbare Karten komme, gerne auch im Chelsea-Blog meinetwegen, das wäre super, dann schreibt mir kurz. Aber wie gesagt, jetzt zum Stadionerlebnis. Habe also die zwei Karten organisiert, haben dann uns entschieden, morgens loszufahren nach Mailand. Wir sind 6 Stunden weg und es war klar, wir gehen zum Spiel, übernachten und fahren dann wieder zurück. Fahren nach Mailand, wunderbar geklappt, auf dem Weg, alles gut. Wir gehen in unsere schöne Pension, wir haben dann einen längeren Spaziergang zum Stadion. Und umso näher wir ans Stadion kamen, also ich muss dazu sagen, ich bin kein Milan-Fan, aber es war spürbar, das Kribbeln, und immer mehr Leute kamen dazu und Milan-Fans. Und das Beeindruckendste war, als wir dann unmittelbar am San Siro waren, kamen die Fans vom AC Milan und haben Schlachtgesänge gestartet. Und dann kam auch noch zufälligerweise der Mannschaftsbus. Und ganz ehrlich, ob man Milan-Fan ist oder nicht, aber die haben diesen Mannschaftsbus gestoppt, haben die Mannschaft besungen. Ich hatte Gänsehaut ohne Ende. Meine Tochter stand da, wie gesagt, Chelsea-Fan, aber auch sie haben das total bewundert, wie die Fans da die Mannschaft angeheizt haben für dieses Spiel. Das ging bestimmt 10 Minuten lang. Der Bus konnte nicht weiterfahren. Also überragend schon mal der erste Eindruck. Als dann der Bus dann doch irgendwie dann weiterkam, haben wir uns, da wir rechtzeitig da waren, uns noch kräftig gestärkt vom Beginn und sind dann auf unsere Plätze. Ist ja viel zu begehen im San Siro. 80.000 ist natürlich grandios. Man kann das Stadion gut oder schlecht finden. Vor allem ist es da sehr, sehr kuschelig und eng dann auf den Plätzen. Aber es hat halt einfach Kultstatus. Haben ja schon ein paar von euch auch schon berichtet. Also richtig, richtig toll. Dann vorm Spiel hatten wir die Gelegenheit, ein bisschen noch rumzulaufen im Stadion. Und ich hatte dann die Möglichkeit, ein Kurzgespräch zu führen mit Fulvio Collovati. Die Jüngeren von euch werden ihn nicht kennen, aber die Älteren von euch kennen ihn bestimmt. Eine Milan-Legende, der da wohl das Spiel kommentiert hat. 2, 3 coole Sätze mit ihm ausgetauscht. Hatte dann gleich irgendwie ein gutes Gefühl. Dann kamen wir an unsere Plätze, waren nette Leute bei uns gesessen. Und dann war das Intro zum Spiel. Und auch hier nochmal erstmal eine tolle Choreografie von den Milan-Fans. Also alle Milan-Fans hier im Podcast, was die Fankultur anbetrifft, echt, hätte ich so in der Form nicht erwartet. Mit einer riesen Choreo und links und rechts von uns, let's go Milan, let's go Milan, let's go Milan. War richtig geil, aber die Härte war dann der Stadionsprecher, als Pioli is on fire kam. Vielleicht kann das Mario oder Marius, vielleicht könnt ihr das einspielen. Ich konnte es hier nicht in meine Aufnahme mit reinnehmen. Also grandios, das ganze Stadion, wahrscheinlich auch die Chelsea-Fans. Pioli is on fire. Schon allein das war die Reise wert, ganz ehrlich. Und dann kam ja das Spiel, aber Anpfiff. Ich natürlich voller Erwartung. Und wenn es darum geht, Milan gegen Chelsea, klar, meine Tochter ist Chelsea-Fan, aber ich bin natürlich, favorisiere natürlich immer schon die italienischen Mannschaften. Und dann ist das Spiel natürlich diesbezüglich blöd gelaufen, weil ja der Schiedsrichter dann relativ früh im Spiel dieses Foul von Tomori als Notbremse gesehen hat. Wenn ich mir die Zeitlupe angeschaut habe im Nachgang, also das ist keine Muss-Entscheidung. Aber gut, er hat doppelt bestraft, rot, Elfmeter, Jorginho natürlich Tor. 0-1 und dann waren die Vorzeichen für dieses Spiel fast schon gesetzt. Und als dann Aubameyang dann auch noch das 2-0 erzielt hat, war es relativ klar. Das heißt, der Spannungsfaktor während dem Spiel war nach der ersten Halbzeit fast schon dahin. Aber die ganzen Umstände, die Stimmung im Stadion, die Fans, dieses Kurzgespräch mit Fulvio Collovati und auch die ganze Aura um das Stadion, das war die Reise wert und ja, das kann ich nur jedem empfehlen. In der zweiten Halbzeit war es dann so, dass Milan zwar schon alles versucht hat, Aber Chelsea hat es halt routiniert runtergespielt. Und im Nachgang wissen wir ja jetzt, dass Milan es trotzdem geschafft hat und jetzt im Achtelfinale auf Tottenham trifft, während Chelsea, wie gesagt, auf Dortmund trifft und ich vielleicht da sein kann, wenn ich nicht nochmal Unsummen ausgeben muss, um zwei Tickets da zu bekommen. Ja, das zu meinem Stadionerlebnis. Ich habe auch vor, dann ein Serie A-Spiel zu besuchen und würde mich dann wieder melden. Macht richtig Bock, auch der Podcast mit euch, Mario, Marius und alle, die da beitragen, die dann auch als Gastkommentatoren da sind. Finde es richtig, richtig gut. Hör immer sehr, sehr gerne rein. Und ja, weiterhin viel Spaß an die Community und auch euch, Mario und Mario. Marius, alles Gute. Bis bald. Euer Massimo. Ciao.
Also, lieben, lieben Dank. Massimo und Tochter freuen sich dann also auf Dortmund-Chelsea. Da ist kein italienisches Team beteiligt. Lass uns kurz wir zwei einmal durchgehen, wie wir das einschätzen. Milan hat Tottenham bekommen. Dass es jetzt nicht das Inter gehen konnte, das wir uns gewünscht haben, aber zumindest die Rückkehr nach Mailand für Antonio. Kannst du was zu Tottenham sagen aktuell? Wie sind die einzuschätzen?
Nee, kann ich nicht.
Vierter in der Liga.
Ich würde es jetzt einfach mal als Duell auf Augenhöhe bezeichnen.
Okay, sehr gut. Nehmen wir mit. Gilt das auch für Frankfurt gegen Napoli? Oder ist Napoli dafür die Favorit? Frankfurt ist eine Wundertüte dieses Jahr.
Ja, klar, ist aufgrund des Laufs, dem müssen sie dann natürlich zeigen, dass sie ihn über die Pause hinaus auch beibehalten. Das haben wir auch schon gesagt. Aber klar ist Napoli grundsätzlich der Favorit, nur ist kannst halt Frankfurt nicht unterschätzen, sonst kämpfen die dich halt tot. So.
Ist auf jeden Fall mit Abstand, finde ich, das geilste Los, die geilste Paarung.
Ja.
Bin auch schon ein bisschen oft neidisch auf die Kollegen, die dann da zur Übertragung hinfahren. Ich habe mal gesagt, ich komme gerne irgendwie als externer Berater noch mit oder interner Berater. Aber weiß ich nicht, ob ich da irgendwie den Flug gezahlt bekomme, nur um dann da. Nein, ich würde da natürlich auch richtig arbeiten.
Also ich glaube von beiden Seiten, wir haben ja von beiden Seiten einige Fans in der Community und ich glaube, die haben alle sich sehr gefreut, als das gelost wurde.
So ist es. Und wir haben noch Inter gegen Porto.
Unangenehm.
Oh, Lukaku gegen Pepe. Das wird kein körperliches Duell, ne?
Ja.
Porto ist echt unangenehm, ne?
Ist Juve ja auch drüber gestolpert vor ein paar Jahren und kann man nicht unterschätzen.
Sind in der Liga gerade 8 hinter Benfica auf Rang 2, aber...
Benfica ist halt auch sehr geil, die Saison einfach.
Ja, das stimmt. Das stimmt absolut. Ja, also das würde ich sagen, ist... Fürs Selbstverständnis und auch mal, um irgendwie da ein bisschen was zu zeigen, muss Inter da eigentlich weiterkommen, finde ich.
Ja, klar.
Aber ist kein leichtes Ding. Auch in der Champions League gibt es keine Kleinen mehr. Spätestens ab dem Achtelfinale, ne?
Das ist die Weisheit des Tages.
Dann würde ich mich noch ganz gerne kurz mit dir über Leipzig gegen Man City unterhalten. Aber weil das ja natürlich nichts mit der Serie A zu tun hat, können wir das ja vielleicht einfach nach dem Podcast machen, oder? Da hast du dir vielleicht auch schon ein paar Notizen rausgeschrieben.
Ja, auf jeden Fall. Also da blicke ich auch mit irgendwie drauf.
Okay, ja, gut. Ich sehe auch schon, du brennst schon richtig dafür. Dann lass uns hier ganz schnell zumachen, dass wir da uns gleich noch ein bisschen austauschen können. Da freue ich mich sehr drauf, Marius. Ja. Ich freue mich drauf, wenn wir noch von euch paar Top-Elfes bekommen unter dem Hashtag Serie Amore oder in die DMs, aber gerne bei Twitter auch einfach. Dann kann die Community da direkt mit drüber diskutieren. Nächste Woche nehmen wir dann irgendwann Wochentag, weiß ich gerade noch nicht ganz genau, müssen wir uns mal noch überlegen. Wir halten euch da auf jeden Fall auf dem Laufenden, unser kleines Hinrunden-Schrägstrich für erste 15 Spieltage Fazit auf. Und ihr seid natürlich herzlich eingeladen, wenn ihr in der Serie B unterwegs seid, uns da auch weiterhin Stadionerlebnisse zu schicken.
Unbedingt, ja klar.
Nochmal vielen Dank, dass ihr uns heute so getragen habt, uns müden Racker. Und dann wünsche ich euch erstmal eine gute Zeit. Schlaft euch gut aus, du auch vor allem, Marius.
So sieht's aus, ja.
Ich versuche das auch. Und
bleibt gesund und so.
Das ist eigentlich vorprogrammiert, dass ich jetzt nochmal so richtig krank werde, wenn die ersten freien Tage kommen. Aber mal sehen. Einfach positiv bleiben, bisschen Yogi-Tee trinken.
Am Wochenende, also unterklassig wird auf jeden Fall auch in Deutschland noch Fußball gespielt.
Stimmt, geht mal bei eurem Kreisliga-Verein vorbei und esst eine Wurst. Den erschwinglichen Preis. Wobei, So eine Schweine muss für 2 Euro, muss vielleicht auch nicht sein. Aber wie kann man denken? Na dann, Marius, danke, dass du dich hier mit mir durchgeschleppt hast. Und dann euch eine schöne Woche. Bis dann.
Ciao, ciao.
Fums.